Heute wird es immer schwieriger, einen Priester zu den vielfältigen persönlichen Fragen des alltäglichen Glaubens befragen zu können. Glaubensschwund, Priestermangel und Pfarreienzusammenlegungen sind neben einigem mehr mögliche Ursachen dafür. Radio Horeb will diese Situation ein wenig auszugleichen helfen und so grüßt Sie und damit auch besonders alle Hörer von Radio Maria Südtirol aus München, Leon Bichler zur aktuellen Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Hier haben Sie in der nächsten knappen Stunde die Möglichkeit, den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln mit all jenen Fragen rund um den christlichen Glauben zu löchern, die Ihnen schon lange unter den Nägeln brennen. Egal, ob es um Liturgie, um den Katechismus, um heiße Eisen aus der Kirchengeschichte oder etwa um persönliche Glaubenszweifel geht. Kommen Sie mit uns ins Gespräch darüber. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen: 0049 89 517 008 008. Und damit an Sie, Pfarrer Filler, grüß Gott und willkommen auf Radio Horeb. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Vielen Dank.
Pfarrer Filler, zu Beginn dieser Sendung eine Frage aus der Redaktion. Und zwar, warum wird denn beim Rosenkranz nicht das ganze Vaterunser gebetet? Das heißt, warum betet man die Doxologie denn bei den Vaterunser-Gebeten nicht? Also dieser Zusatz am Ende, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Warum fehlt es?
Diese Doxologie, also Doxa, das griechische Wort Doxa heißt so viel wie Ehre, Herrlichkeit, Glanz oder Ruhm. Und Logos ist eben das Wort, also eine Lobpreisung Gottes, finden wir bei verschiedenen Gebeten als Abschluss des Gebets. Also beim Vater Unser ist es in der frühen Kirche aufgekommen, das biblische Vater Unser, das im Evangelium überliefert ist, mit einem solchen Lobpreis abzuschließen, denn der gehört ja eigentlich nicht zu den Worten des Herrn. Wir haben in den verschiedenen Evangelien die Überlieferung des Vaterunsers, das Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, das Gebet des Herrn. Und da ist eben ursprünglich diese Doxologie nicht dabei. Die wurde eben später als Abschluss, als Abrundung hinzugefügt. Wir kennen das ähnliche Doxologien, etwa bei den Psalmen, die mit dem Ehre seinem Vater abgeschlossen werden, oder auch das Hochgebet der Messfeier hat einen solchen Abschluss, eine Doxologie, in der eben Gott, der dreifaltige Gott, gepriesen wird, der uns durch den Heiligen Geist in der Eucharistie seinen Sohn schenkt. Und beim Rosenkranzgebet ist es einfach gewöhnlich so, das ist jetzt auch keine ganz strenge Festlegung, sondern es ist einfach eine Sache der Praxis, dass man das Vaterunser ohne die Doxologie betet, was eigentlich auch sinnvoll ist, weil nämlich nach dem Vaterunser sich sofort das Gegrüßet sei zu Maria anschließt und man weiter betet und eben die Doxologie immer so eine Gebetseinheit eigentlich abschließt und beendet. Und im Rosenkranz hört man nicht auf zu beten, sondern fährt mit dem Gegrüßet sei zu Maria fort. Und das ist eigentlich der Grund, warum es in der Praxis sich eingebürgert hat, im Rosenkranz das Vaterunser ohne die Doxologie zu beten.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung dieser Redaktionsfrage. Und da wir auch gerne unsere Hörer noch motivieren möchten und einladen möchten, die Gelegenheit zu nutzen, all ihre Fragen rund um den katholischen Glauben hier direkt an unseren Experten für Glaubensfragen zu stellen, können wir jetzt auch nochmal die Nummer durchgeben, nämlich 089 517 008 008. Ich wiederhole: 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Sie können dann gerne alles fragen rund um den katholischen Glauben, ob es um die Liturgie geht oder um den Katechismus oder um die Glaubenslehre, die sogenannte Dogmatik. All das hat hier seinen Platz. Auch persönliche Glaubenszweifel können Sie hier mit uns besprechen. Rufen Sie gerne jetzt dazu an. Pfarrer Filler, bevor die ersten Anrufer diese Möglichkeit nutzen, auch noch eine persönliche Frage. Wir haben jetzt schon über das Vaterunser-Gebet gesprochen, hier im Zusammenhang mit dem Rosenkranz tauchte die Frage auf. Aber nochmal zum Rosenkranzgebet selbst. Wann ist der denn ungefähr entstanden? Das ist ja ein sehr beliebtes Gebet geworden und viele denken dadurch auch, man betet jetzt als Katholik die Mutter Gottes an, weil man den Rosenkranz betet. Also es ist ja auch ein Gebet und deswegen entsteht von außen oft der Eindruck, ja, wir beten ja gar nicht zu Gott so richtig viel, sondern hauptsächlich immer die Rosenkränze und die gehen ja zur Mutter Gottes. Was sagen Sie auf diesen Außeneindruck, den manche Leute immer wieder schildern?
Man muss zunächst hier eben den wichtigen Unterschied machen. Wir Christen beten nur Gott an. Gott allein gebührt die Anbetung im eigentlichen Sinne. Und wir beten nicht Maria an, wir beten auch keine Heiligen an. Das wäre nicht katholisch, das wäre auch nicht christlich. Das tun wir nicht, sondern natürlich ist das Ziel unseres Gebets, unserer Anbetung, ist immer der dreifaltige Gott selbst. Aber wir haben eben auch die Heiligen, an erster Stelle Maria, die Mutter Gottes, die wir eben verehren. Das ist der wichtige Unterschied. Anbetung ist Gott allein vorbehalten. Aber wir haben eben auch die Menschen, die besondere Vorbilder für uns sind, die in besonderer Weise den Willen Gottes in ihrem Leben erfüllt haben, die Ja gesagt haben, wie es Maria getan hat, von der wir glauben, dass sie eben ganz ohne Sünde, ohne Schuld gewesen ist, weil Gott ihr dieses Privileg geschenkt hat, die Ja gesagt hat, Mutter des Herrn, Mutter Gottes zu werden. Und wir haben die Heiligen, die eben auch als Märtyrer oder als Glaubenszeugen in hervorragender Weise Christus nachgefolgt sind und eben nach ihrem Tod in die Herrlichkeit des Himmels gekommen sind. Aber die Kirche ist eben über den Tod hinaus eine große solidarische Gemeinschaft, sodass wir eigentlich die Heiligen anrufen dürfen, wir dürfen sie verehren, wir dürfen sie bitten, uns zu helfen auf unserem Weg zum Himmel. Und da hat eben die Anrufung der Heiligen und die Bitte an die Mutter Gottes, uns beizustehen, uns zu helfen, ihren Platz. Und dann muss man eben sehen, dass natürlich das Rosenkranzgebet ja zutiefst ein biblisches Gebet ist, das sich natürlich auf Jesus Christus ausrichtet. Es ist ja gar nicht wahr, dass der Rosenkranz, dass es da nur um Maria gehen würde, sondern im Gegenteil, der Rosenkranz ist ein Gebet, das uns hilft, das Heilswerk des Herrn zu betrachten und in diese Geheimnisse einzutauchen. Wir beten mit den Worten der Heiligen Schrift, mit den Worten des Engels Gabriel, der Maria besucht und ihr sagt, dass sie die Mutter Gottes werden soll. Wir beten mit den Worten der Elisabeth, zu der die schwangere Maria zu Besuch kommt und die eben erkennt, dass Maria den Erlöser in ihrem Schoß trägt. Und dieses biblische Gebet will uns praktisch an die Hand nehmen, an der Hand der Mutter Gottes gehen wir ihrem Sohn entgegen. Das ist ja der Grundzug, der überhaupt jede Marienverehrung durchzieht. Durch Maria finden wir zu Christus. Mit Maria finden wir zu Christus. An ihrer Hand betrachten wir das, was er getan hat, betrachten sein Leben. Das sind ja die verschiedenen Geheimnisse, die in den Rosenkränzen betrachtet werden. Das Heilswerk des Herrn, die freudenreichen Geheimnisse, die schmerzhaften Geheimnisse, die glorreichen Geheimnisse, die lichtreichen Geheimnisse, die trostreichen, was man auch immer hier für Facetten zu entdecken vermag. Es geht immer darum, dass wir auf Christus schauen, dass wir sein Antlitz betrachten, dass wir sein Heilswerk betrachten und dass wir ihm auf diese Weise näher kommen.
Also ist das Rosenkranzgebet eigentlich weniger Gebet im Sinne von Anbetung als vielmehr, wenn ich Sie richtig verstehe, Betrachtung im Sinne von Meditation?
Das geht beides Hand in Hand. Natürlich ist es eben auch Gebet zu Gott, es ist Gebet mit der Bitte darum, dass Maria uns zur Seite steht, dass sie uns hilft, dass sie uns beisteht in unserem Leben und besonders in der Stunde unseres Todes. Aber es ist natürlich letztlich auch ein Gebet. Wir beten natürlich auch das Vater Unser, wir beten das Ehre sei dem Vater. Es ist natürlich auch Anbetung Gottes und gleichzeitig eine Hilfe zur Betrachtung. ein sich einlassen durch das regelmäßige Gebet, die Wiederholung, die ja ein wichtiges Element im Rosenkranz ist, die uns einfach hilft, Christus besser kennenzulernen. Johannes Paul II. Hat ja ein Zyklika, ein apostolisches Schreiben verfasst, Rosarium Virginis Mariae, über den Rosenkranz, über das Rosenkranzgebet. Und da empfiehlt er zum Beispiel, dass man eben auch den Rosenkranz verbinden soll mit der Betrachtung biblischer Texte. Und hier wird nochmal deutlich, dass es eben nicht so eine Sonderform ist, ein Sonderweg ist, sondern dass es eben eine ganz genuin evangelische Form des Betens, der Betrachtung ist, in der wir in und durch die Heilige Schrift Christus näher kommen und uns ihm anvertrauen können. Und zur Frage nach dem Ursprung des Rosenkranzgebets, da gibt es verschiedene Legenden. Eine bringt es mit dem heiligen Dominikus in Verbindung, dass das eben so ein Geschenk der Mutter Gottes an Dominikus gewesen sein soll, der eben diese Form, die Dominikaner haben diese Form des Gebets ja auch propagiert und verbreitet. Aber es ist natürlich, sagen wir mal, der Ursprung dieses Gebetes liegt in ferner Vergangenheit. Wir kennen ja auch aus anderen Religionen eine solche Hilfe zum Gebet, eine Gebetsschnur mit verschiedenen Perlen daran, wo man eben als Hilfe dient, das Gebet zu vollziehen. Man kann vielleicht auch einen Ursprung erkennen, dass eben die Mönche in den Klöstern früher und auch die Priester, die Weltpriester, in einer Woche alle 150 Psalmen des Psalters gebetet haben. Das ist heute auf 4 Wochen verteilt nach der Neuordnung der Liturgie. Und dass man eben gesagt hat, wir beten klassischerweise der Rosenkranz, es sind ja 3 mal 50 Ave Marias, die man betet. Und man vollzieht eben hier das Psalmengebet der Ordensleute nach, indem man hier die Ave Marias betet und sozusagen einen geistlichen Blumenstrauß windet, um ihn der Mutter Gottes zu überreichen.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler, für diese Erörterungen zum Rosenkranz hier in unserer Serie Frag den Pfarrer zum Glauben. Haben jetzt auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen rund um den katholischen Glauben an Pfarrer Filler zu stellen, egal ob es um die Glaubenslehre geht, um heiße Eisen aus der Kirchengeschichte, um die Liturgie, um Dinge, die Ihnen da vielleicht nicht so klar sind oder die vielleicht irgendwelche Fragen aufwerfen. Kommen Sie gerne mit uns darüber ins Gespräch unter der Rufnummer 089 517 008 008 und außerhalb Deutschlands wählen Sie die 0049 89 517 008 008. Ein erster Hörer hat jetzt diese Möglichkeit auch schon genutzt und so begrüße ich ganz herzlich in der Sendung Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet. Grüß Gott, Herr Schenk.
Schönen guten Tag, Herr Wischler, und nochmal schönen guten Tag, Herr Pfarrer Filner. Grüß Gott. Herr Filler, Entschuldigung. Ja. Es geht mir darum, das aktuellste Thema ist ja wohl zurzeit und auch schon seit einigen Jahren der Priestermangel. Ich höre das zwar von vielen, vielen Leuten, Priestern, Bischöfen und wem auch immer, nur auf der anderen Seite höre ich wenig, wie man dem begegnen kann oder soll, oder dass da Modelle oder Initiativen ergriffen werden. Ich als Sozialpädagoge würde sagen, man müsste wirklich im Kindergarten und in der Grundschule und dann parallel mit den Eltern kombinieren und dann sagen halt das ist was Schönes, was wir für euch haben und so weiter und so fort. Ebenfalls bemängel ich dann, dass also die Katechesen und Predigten insgesamt nachgelassen haben, sodass die Bürger oder auch die Gläubigen nur noch wenig Inhalt über die katholische Kirche wissen.
Ja, das sind zwei Themen, die sicher zusammenhängen miteinander. Ich denke auch, das Problem des Priestermangels darf man nicht isoliert betrachten, sondern muss es eben als ein Gesamtproblem unserer Zeit sehen, dass es nämlich tatsächlich auch einen Gläubigenmangel gibt. Es gibt auch einen Ehemangel. Immer weniger Menschen, junge Menschen, die zusammenziehen, heiraten auch kirchlich. Und deshalb muss man die Frage, wo kommen die Priester her, die fallen nicht vom Himmel. Die kommen eigentlich normalerweise aus katholischen Familien, wo der Glaube gelebt wird und wo die Kinder in die Welt des Glaubens hineingeführt werden und teilnehmen am Gottesdienst der Kirche. Und das ist der Boden, auf den eigentlich Berufungen wachsen können. Und da muss man eben feststellen, dass wir einen Niedergang des Glaubens ganz allgemein haben. Wir sehen das ja auch in unseren Pfarrgemeinden, dass eben die ganzen Gruppen, die es früher sehr lebendig gegeben hat, die schrumpfen immer weiter. Kirchenchöre gehen ein oder werden zusammengelegt und alle anderen Gruppierungen in Pfarreien auch. Hier merken wir, es kommen einfach weniger Menschen, es nehmen weniger Menschen teil am Leben der Pfarrgemeinde, am Leben der Kirche. Und wenn wir noch Leute haben, die motiviert sind zu kommen, bei der Erstkommunion beispielsweise, da ist eben auch die Bilanz so, die Kinder wissen eigentlich immer wenig. Man spricht von der Erstevangelisierung, die wir im Kommunionunterricht vornehmen müssen, weil einfach überhaupt keine Kenntnisse da sind, weil in den Familien der Glaube nicht gelebt wird, weil die Kinder können kein Kreuzzeichen, die können kein Gebet auswendig, die sind also eigentlich ganz unbeleckt, was den Glauben angeht. Und hier ist natürlich ein Problem, das auch damit zusammenhängt, dass unser System der Katechese eigentlich aus anderen Zeiten stammt. Es ist darauf ausgelegt, unsere Katechese, die Sakramentenvorbereitung, beruht eigentlich darauf, dass die Familien religiös sozialisiert sind, dass der Glaube lebendig ist, dass die Familien den katholischen Glauben auch mit Leben erfüllen. Und wo das jetzt schon oft in der dritten Generation nicht mehr der Fall ist, da ist es natürlich schwierig. Da brauchen wir eigentlich auch neue Ideen und neue Überlegungen, wie wir das ganze System unserer Katechese, unserer Glaubensunterweisung, unserer Hinführung zu Christus auf den Prüfstand stellen müssen. Und natürlich, ich habe auch kein Rezept, was alle Probleme von heute auf morgen lösen könnte. Wir müssen einfach gemeinsam fantasiereich sein und überlegen, welche Wege können wir einschlagen. Das ist auch etwas, was man, glaube ich, nicht nur vor Ort in einer Pfarrgemeinde machen kann. Das muss eigentlich auch von den Bischöfen kommen. Das muss eigentlich auch eine Bewegung sein, die alle irgendwie erfasst. Wie können wir heute neu evangelisieren? Wie können wir heute die Menschen erreichen? Wie können wir Menschen begeistern? Wie können wir anfangen, die Leute neugierig zu machen auf die Kirche und auf den Glauben? Ich denke, wir haben viele, viele Antworten, aber es ist eben so schwierig, diese Antworten, die wir haben, auch zu den Menschen zu bringen, damit sie dort gehört werden und Lösungen aufzeigen können. Das ist eigentlich die Herausforderung, vor der wir stehen.
Ja, okay. Ja, ich denke, dass die Bischöfe und so weiter etwas mehr zur Gemeinschaft auch anregen sollten und selber auch ein bisschen mehr dahinter stehen. Ich habe da den Eindruck, dass auch da unterschiedliche Meinungen sind.
Wie man das gerade sehen kann bei dieser Diskussion um den Brief, den mein Erzbischof Kardinal Wölki und andere noch nach Rom geschickt haben, wo es um die Kommunionzulassung für konfessionsverschiedene Paare geht. Es ist natürlich so, dass da auch ein gewisser Diskurs in der Bischofskonferenz offensichtlich herrscht. Aber eben, wir müssen, glaube ich, zu den Wurzeln zurück. Wir müssen zu dem Eigentlichen zurück. Wir müssen eben fragen, was heißt es, Christ zu sein? Was heißt es, katholisch zu sein? Und wie kann es gelingen, die Menschen so einzuladen, dass sie gerne einfach auch den Gottesdienst der Kirche mitfeiern?
Wir danken Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet ganz herzlich für seinen Impuls, für seine Frage zum Thema Priestermangel und Glaubensmangel speziell auch. Und man darf an dieser Stelle sicher auch nochmal hier aus der Redaktion darauf hinweisen, dass wir ja regelmäßig zu diesem Themenblock auch Sendungen machen. Zum Beispiel, Wenn man in dem Grundkurs des Glaubens in unserem Podcast-Archiv nachschaut, kann man hier ganz interessante Sendungen finden, zum Beispiel vom 23. März jüngst zu LIFT, ein Programm zur Vitalisierung von Pfarrgemeinden. Und es gibt auch andere Programme, die jetzt teilweise in verschiedenen Diözesen ausprobiert werden. Und Vorbild hat man da genommen, vermehrt an den USA und auch an Kanada. Schlagworte sind zum Beispiel das Buch Rebuild von Pfarrer Thomas White, von Pfarrer Michael White und Tom Corcoran, sowie Divine Renovation, wenn Gott sein Haus saniert, das in D&D Medien erschienen ist und von Pfarrer James Mellon aus Kanada in Halifax genau genommen verfasst wurde. Und da hat man wirklich ganz tolle Zeugnisse, dass man wirklich durch verschiedene Änderungen in der Pfarrgemeinde, in der Pfarrgemeindestruktur, auch im Glaubensleben von Pfarrgemeinden, eine wirkliche Neubelebung erreichen kann. Und so fand auch am Jahresbeginn der Seminartag für Neuevangelisierung im Bistum Augsburg statt, wo eben beispielsweise Pfarrer James Mellon eingeladen wurde und hier Sendungen dann auch ausgestrahlt wurden. Eben auch erst letzten Freitag gab es eine Sendung aus Konsumenten jünger machen und dort gab es Impulse von diesem Seminartag. Also eine herzliche Einladung an alle, die das Thema der Glaubenserneuerung und der Pfarrgemeindeerneuerung interessiert und denen das ein Herzensanliegen ist. Schauen Sie sich gerne diese Podcasts an, beziehungsweise hören Sie sich die einfach mal an. Als nächstes begrüße ich einen Anrufer aus der Nähe von Mönchengladbach bei uns in der Sendung, und zwar Herrn Burkhard Schröttke. Grüß Gott, hallo.
Ja, grüß Gott und danke schön, Herr Pfarrer Filler, dass Sie diese Tätigkeit ausführen, dieses wirklich bereit sind, sich auch schwierigen Fragen zu stellen. Ich würde gerne etwas vorausgeben, gerade weil jetzt die Frage war, wohin geht es? Ich meine, ich bin ja aus der Diaspora und ich habe, egal wo ich dann in Gemeinden war, gemerkt, dass im Grunde genommen, dass das Glaubenswissen nicht da ist. 1993 war ich mit in Kanada, in Amerika, in Denver, Treffen mit dem Papst und habe dann auch erlebt, wie Bischöfe Katechese gehalten haben und dass Bischöfe auch selber merkten, wie gut das denen tut. In den folgenden Jahren mit der Jugend 2000 ist das ja so gewesen. Da sieht man ja die Grundlage. Die Glaubensvermittlung ist nur dann möglich und kompetent, wenn man ja bei den Glaubenswahrheiten auch bleibt. Das ist ja das, Glaube verdunstet. Ich will das nicht weiter vertiefen. Ich komme zu einer anderen Sache, was ich eigentlich wissen wollte. Viri probati. Was jetzt wieder durchdiskutiert wird und eigentlich merkt man, hat wieder nur eine Liberalisierung des Kirchensystems vor. Ich habe mal gelernt, eben nicht nur deswegen, weil ich das mich interessierte, sondern weil ich aus der Diaspora kam und wir uns da auch anders profilieren mussten, den Glauben zu bestehen, dass ein Priester eben de facto eigentlich auch arm, ehelos, gehorsam ist, aber eben eine Grundversorgung hat nach dem paulinischen Prinzip, wer arbeitet, hat Recht auf einen Lohn. Diesem Zusammenhang dann eben das Ehelose, dieses Freisein für die Gemeinde, für Gott. Auch bei uns ein anderer Pfarrer, der dann bestellt worden ist, noch vorher Kaplan war, immer diskutiert mit der Urkirche. Auch, dass man auf Stehkommunion gegangen ist. Wir gehen zurück zur Urkirche, was ja lächerlich ist, sag ich jetzt. Mit meinem heutigen Wissen hätte mir damals auch nicht das Ministerium verbieten dürfen. Aber das ist ein anderes Thema. Bei der Viri Probati, wenn man von der Urkirche ausgeht, dann muss man doch sagen, dass die Aussage war, einmal verheiratet. Das heißt also, wenn er einmal verheiratet war oder ist, heißt es, dass er nicht beliebig viele Ehe oder Beziehungen eingeht und auch im Nachhinein keine Beziehung eingeht. Und dass dieses einmal verheiratetes zölibatäre Leben nicht ausschließt. Das wollte ich mal sagen. Wie ist das dann, wie kann man dann immer und immer wieder diese Diskussion aufgreifen, wenn ich sage, mit dem Argumentation des Pfarrers damals, wir gehen zurück zur Urkirche, dann müsste man anhand der Viri Probati, müsste ja ein Viertel aller Priester mindestens nochmal seine Berufung durchdenken.
Ja, es ist eine spannende Frage, Viri Probati. Also erstmal ist natürlich die Aussage, wir müssen zurück zur Urkirche, einfach eine lächerliche Aussage, weil natürlich hat es eine gewisse Entwicklung gegeben, eine Entwicklung der Kirche, eine Ausfaltung des Glaubens, auch in der Sakramentenspendung gibt es hier eine Entwicklung, die man nicht einfach rückgängig machen kann, weil sie natürlich auch, wie wir glauben, durch das Wirken des Heiligen Geistes mit vollzogen worden ist. Zum Beispiel das Beichtsakrament hat seine Gestalt ja auch völlig verändert. Wenn man bedenkt, in der alten Kirche konnte man nur einmal im Leben beichten und zwar nach Möglichkeit am Ende des Lebens und war im Stand der Büßer dann. Also hier hat sich im Vergleich zu heute natürlich ein enormer Wandel vollzogen, eine Entwicklung, und das kann man nicht einfach rückgängig machen, sagen, wir gehen hier zurück und machen es so wie die Urkirche, alle waren ein Herz, eine Seele, alle verkaufen ihre Grundstücke und Häuser und legen das Geld den Aposteln zu Füßen. Das ist natürlich etwas, was natürlich nicht geht, das ist ja klar. Und dann muss man zweitens zum Thema sagen, dass es eben zwei verschiedene Berufungen gibt. Es gibt die Berufung zum Priestertum und es gibt die Berufung zum zölibatären Leben. Das ist jetzt ja nicht eine, sondern zwei unterschiedliche Berufungen. Und eben in der lateinischen Kirche, in der römischen Kirche, hat man eben diese beiden Berufungen zusammengefasst und gesagt, wer berufen ist zum Priestertum, der muss eben auch die Berufung zum Zölibat haben und mitbringen und bereit sein, auch auf eine Familie zu verzichten, weil es einfach einen großen Wert in sich und für den Einzelnen, für die Kirche hat. Beispielsweise in der orthodoxen Kirche ist es ja so, dass da zumindest der einfache Klerus, die Priester durchaus auch verheiratet sein dürfen. Das ist eben in diesen beiden Kirchen, wird das unterschiedlich gehandhabt und man kann es aber eben auch inhaltlich gut begründen. Und es ist aber auch so, dass bei uns es ja durchaus diese Viri Probati gibt, also dass es eben Pfarrer gibt, die verheiratet sind und wo die eben eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Es ist etwa der Fall, wenn evangelische Pfarrer, die verheiratet sind, katholisch werden und eben dann auch unter Umständen zum Priester geweiht werden können, wenn sie verheiratet sind. Da gibt es einige, die das sind. Und die tauchen aber so im Sichtfeld der Öffentlichkeit nicht auf, weil sie normalerweise eben, um keine Verwunderung und hervorzurufen, werden sie normalerweise nicht in der normalen Gemeindeseelsorge eingesetzt, sondern haben eben andere Funktionen und Aufgaben. Aber das gibt es eigentlich durchaus als Ausnahmefall schon. Und natürlich könnte auch theoretisch der Papst sagen, ich möchte dieses kirchliche Recht verändern. Das ist eben diese Zusammenfassung dieser beiden Berufungen zum Zölibat und zum Priestertum. Aber es ist eben auch inhaltlich wahrscheinlich nicht sinnvoll, in diese Richtung zu gehen.
Wir danken Herrn Burkhardt bei Mönchen Burkhardt Schröttke, Verzeihung, bei Mönchengladbach, für diesen Impuls. Und ich will da auch gleich nochmal anknüpfen an diesem Punkt. Also, Pfarrer Filler, was denken Sie, was denn immer so hinter dieser Forderung der Auflösung des Zölibats, des Pflichtzölibats in der römisch-katholischen Kirche steht? Weil einige sagen ja immer, ja, dann gibt es wieder mehr Priester. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in Bereiche schaut, wo der Zölibat eben nicht verpflichtend ist, wie Sie auch erwähnt haben, in der orthodoxen Kirche oder noch prominenter vielleicht in der evangelischen Kirche, da gibt es ja noch gravierenderen Nachwuchs hier im geistlichen Bereich. Also sprich, der Zölibat, den aufzuheben, bringt ja eigentlich für dieses Problem offensichtlich nichts, oder?
Also zunächst muss ich mich wehren gegen den Ausdruck Pflichtzölibat, den gibt es nicht. Wir haben kein Pflichtzölibat, wir haben auch keine Pflichtehe. Also es ist niemand verpflichtet, zölibatär zu leben. Es wird niemand gezwungen dazu, genauso wenig wie jemand gezwungen wird, jemand anderen zu heiraten. Das ist einfach eine Lebensform, eine Vision, eine Richtung, die man einschlägt, weil man denkt, dass das der Weg ist, der den Gott für einen bereithält. Also das ist eine freie Wahl, die man treffen kann. Und man wird ja eben auch, wenn man als junger Mensch mit dem Wunsch, Priester zu werden, vorstellig wird, dann während dieser 5 Jahre, die das Studium dauert, eben auch dann geprüft. Man prüft sich selbst, man stellt sich die Frage, ist das für mich die richtige Lebensentscheidung? Bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Und auch die Kirche, das gehört auch dazu, dass die Kirche auch prüft, dass der Bischof prüft, ob dieser Kandidat dann geeignet ist. Und eben, wenn man selbst zur Entscheidung kommt und wenn die Kirche auch zur Entscheidung kommt, dann kann man eben zum Priester geweiht werden und diesen Weg gehen. Und ja, ich denke, dass eigentlich das auch ein Trugschluss ist, zu sagen, wir haben wieder mehr Priester, wenn wir eben die Umstände verändern und das Zölibat abschaffen. Wie gesagt, ich denke, es ist eben das Problem des Priestermangels ist das eines allgemeinen Gläubigenmangels. Das muss man im Gesamt sehen. Wenn wir wieder viel mehr katholische Familien haben, in denen der Glaube gelebt wird und lebendig ist, dann können daraus auch die Berufungen erwachsen. Das denke ich, ist das eigentliche Problem, das man anpacken muss.
Wir befinden uns in der Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben und jetzt nochmal an unsere Hörer die Einladung, hier anzurufen und all ihre Fragen rund um den katholischen Glauben an unseren Experten, den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zu stellen. Die Nummer dafür ist 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte die 0049 89 517 008 008 wählen. Jetzt haben wir auch einen weiteren Anrufer in der Leitung und zwar aus Rottenburg, ein Herr, der gerne anonym bleiben möchte. Und so begrüße ich unseren anonymen Anrufer aus Rottenburg. Herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Grüß Gott. Und ich habe eine Frage, die nicht so tiefschürfend ist wie das vorhergehende Thema, das mich natürlich auch berührt. Aber ich habe eine Frage. Ich war jahrelang darauf angewiesen, auf den Gottesdienst in dem Fernsehen anzuschauen. Weil meine Frau war Pflegefall, ich habe selbst gepflegt. Wir konnten also nicht hingehen, sie nicht und ich natürlich auch nicht. Das heißt, wir haben diese Gottesdienste genommen, katholisch, evangelisch, wie sie es angeboten hat. Und da habe ich eine Frage zu unserem katholischen Gottesdienst, wenn die Kommunion verteilt wird. Muss ich sagen, das stört mich, das quält mir nicht, wenn dann die Fernsehkameras so quasi den Menschen in den Mund gucken. Und also für mich ist dieser Empfang der Hostie eine heilige Handlung, eine ganz intime Handlung zwischen mir und Jesus. Und ich habe schon mehrmals nach den Gottesdiensten immer bei diesen Nummern angerufen, da 14, 10, 10 oder so ähnlich, und habe versucht, das zu beanstanden, dass mir teilweise haben sie mir zugestimmt, teilweise haben sie sich verhalten. Es hat sich aber nie was geändert. Was halten Sie davon, von dieser Methode? Weil derjenige, der einen Auftrag zum Filmen gibt, das ist ja die Kirche, der muss auch einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie es geschieht, denke ich mal. Und dann stellen wir so vor, dass man das ruhig zeigen kann, dass Kommunion verteilt wird, aber dass die Leute, die es betrifft, anonym bleiben. Von hinten, da sieht man, hat diese zwei Schlangen, die da vorgehen, sich die Kommunion geben lassen, das ist okay. Aber nicht so, dass man das so, ja, also ich habe manchmal das Gefühl, die wollen, dass ich, was sie da wollen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so, dass man in den Mund hinein fotografiert. Das halte ich für nicht so gut.
Pfarrer Filler, was halten Sie davon?
Nun, aus eigener Erfahrung kann ich das nicht beurteilen, weil ich eigentlich nie solche Fernsehgottesdienstübertragungen mir anschaue. Grundsätzlich würde ich natürlich auch dem Hörer beipflichten. Ich denke auch, dass man eben hier ja nicht unbedingt jetzt die Details im Fernsehen sehen möchte, dass der Kommunionempfang eben durchaus natürlich eine heilige Handlung ist, dass eben Christus nun unter der Gestalt des Altarsakraments dem Einzelnen begegnet und dass man eben hier schon eine gewisse dezente und pietätvolle Art finden sollte, um das eben auch zu übertragen im Fernsehen. Und natürlich sind da die Redakteure und Aufnahmeleiter sicher angehalten, einen guten Weg zu finden. Wie gesagt, ich habe jetzt da kein Bild vor Augen, wie das aussehen mag, aber grundsätzlich würde ich da auch zustimmen.
Also das Ganze schneidet ja auch das Thema Ehrfurcht generell an. Also wir danken unserem anonymen Anrufer aus Rottenburg für diesen Impuls. Hier ging es ein bisschen auch um das Intimitätsgefühl und das Heiligkeitsgefühl bei der Übertragung von heiligen Messen und eben Sakramentenspendung. Aber jetzt ganz generell, wie kann man denn die Ehrfurcht in der Pfarrgemeinde oder auch im eigenen Glaubensleben kultivieren?
Indem man eben sich selbst, das fängt bei einem selbst an, kontrolliert und darauf achtet, wie betrete ich zum Beispiel eine Kirche. Wir hatten einen alten Spiritual im Priesterseminar, der hat uns immer gesagt, ihr müsst mal darauf achten, was macht ihr, wenn ihr in die Kirche geht und niemand ist da, der euch zuschaut. Das ist eigentlich so die Nagelprobe. Niemand ist da, der zuschaut und gehst in die Kirche rein, machst eine Kniebeuge, nimmst du Weihwasser. Wie machst du das? Ist das ehrfürchtig, andächtig? Bist du dir bewusst, ich bin im Haus des Herrn und mache meine Referenz, weil ich weiß, Christus ist gegenwärtig im Tabernakel. Das fängt es eigentlich schon an bei jedem selbst, wie ich mich an einem heiligen Ort verhalte und was ich dann tue. Und wir müssen natürlich auch versuchen auch unseren Kindern eben das beizubringen, die das ja gar nicht gewohnt sind. Wer noch nie in der Kirche war, dem fällt es natürlich schwer, auch jetzt zu erkennen, was ist das für ein Ort, warum darf ich nicht rumlaufen, rumspringen, ich bin nicht am Schulhof, ich bin in der Kirche. Das muss man da vermitteln auch irgendwo. Und es geht bis dahin, dass ich eben den Brautleuten sage, die zu mir kommen und eine Trauung jetzt planen und mich fragen, haben Sie was gegen einen Fotografen, der in der Kirche dabei ist? Dann sage ich natürlich, ja, ich habe jetzt nichts dagegen, aber achten Sie ein bisschen darauf, dass der versucht, dezent im Hintergrund sich zu halten und die Feier nicht zu stören. Es ist ja dann, manchmal erlebt man dann eben auch Sachen, wo man auch denkt, meine Güte, es geht nur um die Fotos und von der Feier selbst hat keiner was verständlich. Dieser Fotograf da rumspringt und allen irgendwie die Kamera ins Gesicht hält. Das ist eben auch immer so eine Frage, da muss man das Fingerspitzengefühl haben, da muss man eben auch ein bisschen Selbstahnung haben, an welchem Ort ich mich befinde. Und ja, das sind immer diese Kleinigkeiten, die oft hinterher das Gesamtbild ausmachen.
Als nächstes haben wir eine Anruferin in der Leitung aus Neuss und so begrüße ich ganz herzlich Frau Ulrich bei uns. Hallo.
Ja, hallo. Ich hätte eine Frage. Warum kommen Priester eigentlich nicht mehr in die Häuser, um einen zu besuchen? Ich habe 20 Jahre in der Neusser Furt gewohnt und da war noch nie ein Priester bei mir. Mit zwei Söhnen habe ich da gewohnt.
Ja.
Hallo?
Ja. Hallo? Ja. Das ist eine gute Frage. Also ich kann jetzt natürlich nur von meiner eigenen Praxis Ihnen erzählen. Bei uns in der Pfarrei ist es so, dass ich die Aufgabe habe, Geburtstagsbesuche zu machen. Bei den runden Geburtstagen, also 80, 85. und 90. und dann jedes Jahr. Komme ich also persönlich und gratuliere und besuche die Menschen. Ich komme in die Häuser, wenn die Leute nicht mehr in die Kirche kommen können. Und dann bringe ich ihnen die Kommunion nach Wunsch nach Hause. Und sonst mache ich eben Hausbesuche, wenn es zum Beispiel darum geht, dass eine Taufe vorbereitet werden muss, ein Taufgespräch gemacht wird oder ein Kondolenzbesuch angesagt ist für einen Todesfall. Also wenn solche Anlässe vorliegen. Natürlich ist es normalerweise so, dass der Pfarrer in der Regel gar nicht im Blick hat, wer sich freuen würde über einen Besuch. Von daher wäre mein Ratschlag, einfach mal zum Hörer zu greifen und den Pfarrer anzurufen und zu sagen, ich würde mich freuen, wenn der Pfarrer mich mal besuchen würde. Ich denke, dann wird jeder Pfarrer froh sein, das mal zu hören und es möglich würde es möglich machen, dann auch zu Ihnen zu kommen.
Ja, danke schön.
Ja.
Ja, das war alles.
Wiederhören.
Ja, danke. Tschüss.
Ja, Pfarrer Filler, also das werden auch manche als Folge von dem Priestermangel sehen, dass halt viele Priester auch so in Verwaltung oft eingebunden sind und in so viele Aufgaben, die jetzt mit der Seelsorge nichts zu tun haben, dass sie dann eben weniger bei den Leuten sein können. Haben Sie da Lösungsansätze, Vorschläge?
Also das ist eben eine Frage der richtigen Prioritäten, finde ich. Ich meine, das ist natürlich die erste Aufgabe des Priesters, bei den Menschen zu sein. Und gerade wenn ich weiß, dass Leute sich freuen würden, wenn ich komme, dass sie darauf warten, wenn ich zu Besuch komme, dann ist das natürlich wichtiger als irgendeine Sitzung, als irgendeine Verwaltungsarbeit, die getan werden muss. Natürlich gibt es auch strukturelle Lösungsversuche, dass man eben Verwaltungsreferenten einsetzt, die eben versuchen, die Pfarrer bei dieser Verwaltungsarbeit, die natürlich auch anfällt und auch getan werden muss, dazu entlasten und ihnen dazu helfen. Aber also ich habe es noch nie erlebt in meiner Laufbahn als Priester in diesen 20 Jahren, die es jetzt bald sind, dass ich hätte sagen müssen, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit, zu jemanden zu besuchen, der sich über einen Besuch freuen würde. Also das, glaube ich, ist einfach dann auch vielleicht vorgeschoben oder ich habe es noch nicht erlebt, dass es so viel zu tun wäre, dass ich hier sagen müsste, ich kann Menschen nicht besuchen.
Also denken Sie, kann das manchmal auch Bequemlichkeit oder vielleicht eine gewisse Furcht sein, auf Menschen, vielleicht auch auf neue, fremde Menschen in der Gemeinde zuzugehen?
Und manchmal ist es eben auch die Ernüchterung und Enttäuschung. Es gibt eben auch Priester, das habe ich auch erlebt, die gesagt haben, ich habe früher jede Kommunionfamilie, wenn es die Erstkommunionvorbereitung war, jede Familie besucht. Ich bin bei allen gewesen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, der ist gar nicht willkommen, mein Besuch. Dann wird gesagt, ja, es ist keiner gestorben, eigentlich brauchen sie nicht zu kommen. Also es sind eben auch Menschen da, die durchaus nicht wünschen, dass der Pfarrer nach Hause kommt. Und das ist natürlich auch Erfahrungen, die man macht, dass eben nicht alle da sind und sagen, oh, ich warte jetzt darauf, dass endlich mal der Pfarrer kommt. Und ja, das mag auch mit ein Grund sein dafür, nicht? Das ist also, aber wie gesagt, mir haben das auch schon oft Leute gesagt, die sagen, oh, ich bin noch nie besucht worden, ist noch nie einer da gewesen. Das kann ich ja auch nicht riechen. Also das kann ich ja auch nicht wissen. Ich habe keine Kristallkugel und sehe, welcher Mensch gerade besucht werden möchte. Das Einfachste ist immer anzurufen, zu sagen, ich würde mich freuen, wenn mal einer vorbeikommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einer solchen Bitte gerne entsprochen wird.
Es gibt ja im Katholizismus auch die gute Übung, überhaupt im Christentum, sich einen geistlichen Leiter für die eigene Spiritualität zu holen, sozusagen jemanden regelmäßig zu konsultieren. Kann man da auch einen Priester einfach fragen, ob er zur geistlichen Leitung einmal im Monat oder so vorbeischauen könnte? So für Fragen im Glaubensleben und Seelsorge und Dinge, die einen berühren und um Hilfe aus der Bibel und aus dem Glaubensschatz der Kirche zu erhalten, den der Priester ja auch verwaltet?
Natürlich, das ist auch eine Möglichkeit, die jedem offen steht, dass man eben den Beichtvater oder einen anderen Priester, dem man vertraut, wenn man eben regelmäßig über das eigene Glaubensleben sprechen will, wenn man da Fortschritte machen möchte, wenn man eben auch beichten möchte, wenn man andere Probleme und Sorgen ansprechen kann, dann ist es auch möglich, dass man auch regelmäßig einen Priester aufsucht, um dann mit ihm zu sprechen. Auch das ist ja eine zentrale Kernaufgabe unseres Dienstes.
Jetzt haben wir noch zwei weitere Anrufer in der Leitung. Und zwar begrüße ich als nächstes Herrn Feldmann aus Kassel. Grüß Gott, Herr Feldmann.
Ja, grüß Gott und einen schönen guten Tag. Grüß Gott. Ich habe folgende Frage, und zwar bezüglich der Weisungsbefugnis. Ich habe hier zu Privatstudienzwecken zum Beispiel ein Rundschreiben hier liegen von Johannes Paul II. Das ist Fest der Barmherzigkeit. Ich habe davon in der Kirche noch nie gehört. Deswegen frage ich mich, muss denn der Priester, außer der Bibel, ist klar, das muss er, auch Weisungen befolgen, zum Beispiel des Bischofs oder des Papstes?
Ja, selbstverständlich. Wir sind ja in der Kirche eine Hierarchie. Hierarchie heißt heilige Ordnung. Und natürlich sind wir in unserem Dienst eben daran gehalten, dass wir eben auch das tun, natürlich was der Papst vor allen Dingen, aber was der Bischof auch von uns möchte. Es gibt eben diese grundlegenden Pflichten, die zum Beispiel auch im Kirchenrecht festgelegt sind, was die Aufgaben des Pfarrers sind, was er zu machen hat, was seine dienstlichen Obliegenheiten angeht. Und es ist eben so, wir haben dann innerhalb der Pfarrgemeinde, da sind ja mehrere Priester und Diakone und auch hauptsächliche Laien eingesetzt, dann wird eben ein Aufgabenprofil erstellt, die Aufgaben werden verteilt, wer welchen Bereich übernehmen soll und das bearbeiten soll. Und das wird natürlich auch in Absprache mit dem Bischof und dem Ordinariat eben dann festgelegt. Und das sind natürlich dann die Aufgaben und die Anweisungen, die wir auch befolgen müssen, klar.
Ja, wir danken Herrn Feldmann aus Kassel für diese Frage zur Hierarchie. Und jetzt wollen wir auch noch eine Anruferin aus Eberbach in der Kürze der Zeit auf Sendung nehmen. Und wir begrüßen ganz herzlich Frau Wollkopf. Hallo.
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 Ich hab eine Frage. Und zwar an den drei Tageszeiten beten wir ja normalerweise im Jahr den Engel des Herrn, den Angelus. Und das ist ja auch ein sehr wertvolles Gebet, auch zur Glaubensstärkung und auch, dass der Glaube eben nicht untergeht. Und eben, also es hat auch sehr viel Schutz und sehr viel Hilfe. Und jetzt wird ja das Regina Zöli gebetet bis Pfingsten. Mhm. Und jetzt bin ich ein bisschen traurig darüber, dass es jetzt eigentlich der Angelus so wegfällt. Und also ich persönlich mache es jetzt so, dass ich den hinterher dann bete noch, manchmal sogar noch, solange die Glocken läuten. Aber vielleicht kann man auch einfach die Leute ein bisschen ermuntern, den Angelus nicht unter den Tisch fallen zu lassen jetzt in der Zeit. Oder dass sie trotzdem auch beten. Ich weiß nicht, was Sie dazu denken.
Ja, das ist jetzt zunächst einmal sehr lobenswert, dass Sie dann noch den Angelus anfügen. Es ist einfach so, dass wir etwas abwechseln, dass eben in der österlichen Zeit das Regina Zöli gebetet wird und den Angelus sozusagen ersetzt. Und dann im übrigen Jahreskreis der Angelus wieder zu seinem Recht kommt. Und das ist ja eine super Sache, wenn man eben sagt, mir ist das Gebet so lieb geworden, dass ich den Engel des Herrn auch noch anschließe. Aber wie gesagt, ich finde es auch, es ist kein Nachteil. Beide Gebete drücken ja eigentlich dasselbe aus. Und von daher ist es auch legitim, wenn die Kirche hier in der österlichen Freude das Gebet einmal austauschend abwechselt.
Ja. Dankeschön. Ich wollte nur einmal, dass es vielleicht nicht so vergessen geht, dass vielleicht die Leute trotzdem noch auch jetzt in der österlichen Zeit an den Angelus vielleicht denken ein bisschen.
Ja. Ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, wenn man sonst im Jahreslauf auch den Angelus betet, dann ist die Gefahr, dass er vergessen wird, glaube ich,
nicht so groß. Dankeschön für
gerne.
Die Antwort.
Gottes Segen.
Ja. Gottes Segen Ihnen auch.
Ja, also ein guter Impuls hier, den Angelus nicht unter den Tisch fallen zu lassen, wobei der natürlich im übrigen liturgischen Jahr seinen festen Platz hat. Und zum Abschluss auch noch eine weitere Frage von einer anonymen Hörerin. Und zwar haben wir ja kürzlich den Weißen Sonntag gefeiert. Und jetzt geht's um die Benennung. Warum heißt der denn eigentlich Weißer Sonntag? Hat es damit zu tun, dass da auch viele Kommunionkinder zur Kommunion gehen? Oder warum heißt er so?
Also mit ihren weißen Kleidern. Könnte man meinen, aber der Begriff Weißer Sonntag ist älter. Er kommt aus der Zeit der alten Kirche, als eigentlich der Tauftermin des Jahres die Osternacht gewesen ist. Das eigentlich waren ja meist Erwachsene oder ganze Familien, die sich haben taufen lassen. Und sie wurden immer in der Osternacht getauft und bekamen dann eben das weiße Taufgewand überreicht und sie haben es angezogen und sie haben dann eine ganze Woche lang eben in der Osteroktav im weißen Taufgewand an dem Gottesdienst teilgenommen als die Neugetauften. Bis heute ist es ja so, dass in dieser Osteroktav in der Woche nach Ostern immer auch im Hochgebet extra für die Neugetauften noch gebetet wird und am Oktavtag, am Sonntag nach Ostern, hat man eben das weiße Taufgewand dann abgelegt und hat den Platz in der Gemeinde eingenommen. Und von diesem weißen Taufkleid der Neugetauften in der Osternacht kommt der Name Weißer Sonntag, der eben heute nicht mehr so sehr mit der Taufe als vielmehr mit der Erstkommunion dann in Verbindung gebracht wird.
Also müsste der ja eigentlich eher so, ja, Sonntag nach den abgelegten weißen Kleidern heißen, oder?
Na, weißer Sonntag ist ein bisschen eingängiger.
Also dem Inhalt nach wissen wir jetzt auf jeden Fall, was damit gemeint ist. Und warum heißt der denn dann auch noch Barmherzigkeitssonntag? Warum hat der denn zwei Namen?
Es sind, glaube ich, sogar vier Namen. Es ist der zweite Sonntag der Osterzeit, es ist der weiße Sonntag, es ist der Oktavtag von Ostern und der Barmherzigkeitssonntag seit dem Jahr 2000, weil dort in Rom Johannes Paul II., der große heilige Papst Johannes Paul II., hat Schwester Faustina Kowalska heilig gesprochen in Rom, diese polnische Ordensfrau, die die Visionen hatte vom barmherzigen Jesus und der gesagt hat, dass sie war eine Mystikerin, sie hat Jesus gesehen, er ist ihr erschienen, sie hat mit ihm gesprochen, sie hat ein Tagebuch verfasst, wo sie diese Sachen beschreibt. Und da hat Jesus eigentlich nochmal zwischen den beiden Weltkriegen im Anfang des 20. Jahrhunderts sich offenbart und gesagt, sag den Menschen, dass meine Liebe und Barmherzigkeit größer ist als jede Schuld, die Menschen auf sich laden können, und dass der Weg der Menschheit aus dem Krieg, aus dem Leid, aus dem Elend heraus eigentlich darin besteht, sich an meine Barmherzigkeit zu klammern und auf meine Barmherzigkeit zu vertrauen. Und diese Botschaft der Barmherzigkeit Gottes, eine zutiefst im Evangelium verwurzelte Botschaft, war eben auch Johannes vom Zweiten sehr wichtig. Und er hat Schwester Faustina heilig gesprochen und eben gesagt, dieser Sonntag nach Ostern soll der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit sein. Da ist eben auch dieses berühmte Bild des barmherzigen Jesus, aus dessen Herzen der weiße und der rote Strahl entfließen, und das erinnert eben natürlich an die Kreuzigung des Herrn. Blut und Wasser fließen aus dem geöffneten Herzen Jesu, ein Zeichen, eben das Wasser für die Taufe und das Blut eben für die Hingabe seines Lebens, aber auch ein Zeichen des Heiligen Geistes im Johannesevangelium vor allen Dingen, und hier eben ein Sinnbild für die Barmherzigkeit Gottes, auf die wir vertrauen dürfen, auf die wir vertrauen sollen. Mein Jesus, ich vertraue auf dich, das ist eben dieser Gebetsruf der Barmherzigkeit, und das ist eben das Thema Barmherzigkeit, was da auch noch mit diesem Sonntag in Verbindung gebracht wird.
Also der Sonntag nach Ostern, ein Sonntag mit vielen Namen, mit vier Namen an der Zahl. Es neigt sich die Sendezeit für unsere Serie Frag den Pfarrer zum Glauben für heute bereits dem Ende zu. Ihnen, Pfarrer Filler, daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich Zeit für uns in der letzten knappen Stunde genommen haben.
Sehr gern.
Und unseren Hörern vielen Dank fürs zahlreiche Anrufen und fürs Zuhören. Sie können diese Sendung sehr gerne als CD bestellen, ab Montag bei unserem CD-Bestellservice unter folgender Rufnummer 08328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte 0049 8328 921 120. Sie können diese Sendung auch sehr gerne als Podcast herunterladen, und zwar entweder auf unserer Homepage horeb.org oder über die Radio Horeb App und natürlich auch über den Skill bei Alexa. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert, und im Anschluss sind Sie jetzt herzlich eingeladen, um 15 Uhr das Gebet zur Todesstunde des Herrn und den Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten mit Wolfgang Hering, dem Gründer der Helfer für Gottes kostbare Kinder Deutschlands. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag und darf zum Abschluss Pfarrer Filler um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Wir haben mit der Mutter Gottes angefangen, und so wollen wir mit ihr auch schließen. Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja! Nur zu tragen würdig warst, Halleluja! Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Halleluja! Bitt Gott für uns, Halleluja! Segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.